ein bisschen durcheinander mit meinen 1000 Geräten. So, jetzt. Ja, ich habe vor einem Monat eine Predigt gehalten zum Thema Nachfolge oder Jüngerschaft oder Gehorsam gegenüber Jesus. Und dass das kein Teilzeitprojekt ist, sondern dass das eine Art Vollzeitaufgabe ist für jeden Einzelnen von uns. Etwas, was wir Vollzeit dürfen machen. Jesus hat uns die Verheißung gegeben, dass wir den Himmel werden offen sehen, dass wir werden sehen, wie die Versorgung von Gottes Reich Teil wird von unserer Realität. Aber das ist mit der Bedingung verknüpft, dass wir ihm nachfolgen. Und das ist nicht, weil Gott irgendwie, ich weiß auch nicht, halt nicht will geben oder so, sondern das hat damit zu tun, nur in diesem Bereich von unserem Leben, wo wir Gott wirklich nachfolgen, geben wir ihm den Raum, dass das, was er für uns hat, überhaupt keinen Fuß fassen bei uns. Nur dort kann das überhaupt passieren. Und dann gibt es viele Menschen, wo, also auch in der Gemeinde, wo immer wieder mal das Gefühl haben, mein Glaube funktioniert irgendwie nicht richtig. Oder? Und das kann mehrere Gründe haben, warum das so ist. Und eben einer kann sein, dass wir vielleicht gar nicht wirklich nachfolgen, sondern dass wir Gott einfach so ein bisschen für wahr halten. So im Sinne von, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt. Der ist irgendwo hinter der letzten Galaxie und ich bin ja da. Und wenn ich dann mal stirb, dann sehen wir dann, was es zu sehen gibt. Da sagt die Bibel, das ist nicht Nachfolge, das ist nicht Glaube. Die Bibel ist sehr, sehr provokativ an dem Punkt. Sie sagt im Jakobusbrief sogar Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt. Nachfolge ist etwas anderes. Nachfolge heisst, ich möchte immer in der Nähe Gottes sein. Und es kann aber verschiedene Gründe geben, warum wir manchmal das Gefühl haben, also ich bin auch davon betroffen, mein Glaube funktioniert nicht richtig. Und einer kann das da sein. Nachfolge ist immer mal wieder ein Sicherheitsverstoß. Wir Menschen sind, besonders wir Schweizer übrigens, wir sind Sicherheitsfanatiker. Wir haben für alles eine Versicherung. Und weißt du was, sogar unsere Versicherungen haben eine Versicherung. Das ist irgendwie, du bist ja komplett wahnsinnig. Ich mag mich erinnern, mein Vater ist Peruaner. Und ich habe leider nicht das Privileg gehabt, bei ihm aufzuwachsen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Aber ich habe ihn gekannt und ich weiß, einmal haben wir irgendwie darüber geredet, wie ist es eigentlich gewesen? Habe ich ihn gefragt, wo du in die Schweiz gekommen bist und so. Und dann hat er verschiedene Sachen gesagt und ich weiß genaue Wording nicht mehr, aber dann hat er so gesagt, etwas, was ihn fasziniert hat, das war Ende 80er, Anfang 90er gewesen. Etwas, was ihn fasziniert hat, war, dass es in der Schweiz eine Firma gibt und wenn er einen Autounfall macht, dann zahlt die. Das hat er nicht gekannt aus dem Beruf der 70er und 80er Jahre, oder zumindest für seine Gesellschaftsschicht, das hat es nicht gegeben. Eine Versicherung, jemand, der dir zahlt, wenn du einen Schaden veranstaltest, das ist für ihn völlig... völlige fremde Welt gewesen. Und jetzt habe ich da geschrieben, der Weg von der Nachfolge ist sicher der sicherste Weg, aber nicht immer der Weg, der unsere sicheren Umstände hineinführt. Wenn ich dir jetzt sage, komm auf die Bühne, gib das Mikrofon und dann haltest du über dein Lieblingsthema, dein Lieblingshobby. Ganz spontan, jeder von euch hat ganz viel zu erzählen über irgendetwas. Und dann haltest du ganz spontan eine halbe Stunde Vortrag über dein Lieblingsthema. Ich behaupte, die meisten von euch würden sich nicht unbedingt um die Aufgabe reissen. Gehe ich richtig in der Annahme? Oder wer würde sagen, hey, ich mache das? Du musst es nicht machen. Einfach so, ja, jetzt habe ich es schon entschärft, gell? Jetzt ist es nur noch halb so lustig. Aber ja, ich frage jetzt nicht, wer würde es machen, aber die meisten würden das nicht wollen machen. Warum? Es gibt so Exoten wie mich. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl auf der Bühne. Kommt auf Größe drauf an. Wenn jetzt Hallenstadion da sitzen würde, dann hätten wir ein elendes Platzproblem. Nein, dann wäre es vielleicht auch anders. Aber ich fühle mich grundsätzlich wohl auf der Bühne. Aber den meisten Leuten geht das nicht so. Und warum? Unser Sicherheitsgefühl hängt doch enorm stark von dem ab, was um uns herum passiert. Unsere Umstände. Wenn ich jetzt dir sagen würde, komm da auf die Bühne, und erzähl, theoretisch, wir haben dich noch genau gleich gern wie vorher. Du bist noch genau gleich akzeptiert wie vorher. Wir schauen dich noch genau gleich an wie vorher. Also eigentlich ändert sich nichts, außer dass du da oben stehst und nicht mehr da unten hockst. Aber die meisten würden sagen, nein, ich bleibe lieber hocken, wo ich bin. Warum? Da fühle ich mich sicher. Sicherheit. Ein sehr wichtiges Thema für uns Menschen. Und ich möchte heute in der heutigen Predigt, ich mache einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat und warum sie nach 40 Jahren in der Wüste rumgelaufen sind, für einen Weg, wo sie wahrscheinlich, sagen wir so, im Idealfall hätten sie 10 Tage gebraucht für den Weg, wo sie 40 Jahre gebraucht haben. Ist noch spannend. Und was das zu tun hat, mit unserem menschlichen Sicherheitsempfinden und mit der Nachfolge. Ja, Setting. Wo sind wir? In welcher Geschichte sind wir? Gott hat einem Mann, Abraham, versprochen, ich mache deine Nachkommen zu einem grossen Volk. Das ist das, was nachher Israel wird. Und dann gehen 2 Generationen ins Land. Er hat einen Sohn, den Isaac, und der hat einen Sohn, den Jakob. Und der hat 12 Söhne. Der war fleissig. By the way, das ist der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gibt. Vermehr dich. Der Jakob hat es gemacht. Das war jetzt keine komische Aufforderung. Jugendpastor verführt Leute. Nein, ist ja gleich. Anyway, er hat 12 Söhne gehabt. Und einige Töchter. Und einer von seinen Söhnen, der Josef, der ist durch ganz viel coole Geschichte der zweitwichtigste Mann in Ägypten geworden. Ägypten, dort mal das Zentrum der Welt, also das, was heute Romanshorn ist. Nicht einverstanden, okay. Im Land, im zweitwichtigste Mann im Weltreich von dort mal. Und dann hat er irgendwann seine Familie, seinen Vater und seine Brüder und alles, was sonst noch zu seiner Familie gehört hat, ins Land Ägypten geholt, in ein Land gegeben. Und die haben dort glücklich gelebt bis an ihr Ende. Und dann gehen ein paar hundert, also insgesamt 400 Jahre ins Land. Seine Nachkommen, Jakob, seine Nachkommen, das Volk Israel, ist extrem gewachsen. Die haben sich auch vermehrt. Und zwar so stark, dass das ägyptische Establishment irgendwann Angst hatte vor der schleichenden Israelitisierung von ihrem Land. Und dann haben sie gesagt, also komm, wir haben jetzt da die Fremden im Land, ich habe eine gute Idee, die sollen gratis für uns arbeiten, damit wir sie nicht umbringen. Das ist doch ein Deal, oder? Dein Leben gegen jede Sekunde von deinem Leben für Pyramiden und geile Statuen und was weiß ich, was die für Ideen hatten. Und nach 400 Jahren beruft Gott den Mose, um sein Volk, das in Ägypten versklavt ist, dieses jene Volk aus Ägypten zu befreien. Und dort setzen wir ein. Und zwar sagt Gott an Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Also das Volk hat geschrauen zu Gott, weil, ich meine, in Sklaverei lebt man nicht gern. Und dann haben sie noch die brutalen Umstände gehabt, dass der Pharao gesagt hat, jedes männliche Kind muss man mal umbringen und was weiß ich. Grausam, oder? Also sie schreien zu Gott und Gott hört sie. Gott schickt den Mose, um sie zu befreien. Dann wieder Shortcut, dann kommt die Geschichte mit den 10 Plagen, die wahrscheinlich der meiste bekannt ist. Und dann schlussendlich lässt der Pharao das Volk Israel ziehen. Und dann schon eine erste spannende Stelle. Da können wir ein bisschen Gedanken Gottes hineinschauen. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. 10 Tage. Das ist reine Geografie. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Also der kürzeste Weg wäre jetzt wirklich nicht lang gegangen. Also 10 Tage oder 40 Jahre, das ist kein Verhältnis. Aber Gott sieht, wenn ich sie auf direktem Weg in das Land hineinführe, er hat ihnen ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließt. Ich finde das nicht so spannend, ich habe nicht gerne Milch. Ist ein Sinnbild, wo Milch und Honig fließt, das heisst, wo Überfluss herrscht, wo du völlig versorgt bist, wo du Sicherheit hast. Dort will Gott sie hinführen. Und er sieht, wenn ich den schnellsten Weg nehme, dann kommen wir jetzt direkt in das Gebiet hinein, wo die Philister herrschen. Die Philister, das war ein sehr aggressives, kriegerisches Volk gewesen. Eigentlich Seefahrer, die sind auch nicht ursprünglich von dort gewesen, wo sie dann gewohnt haben, sondern die sind, man vermutet, dass, also die Archäologie weiss das nicht genau, dass die quasi von der Richtung Griechenland übers Mittelmeer einmal gekommen sind und einfach angefangen haben, erobern und Fuß gefasst haben und dann sind sie dort gewesen. Und Gott sieht, wenn ich mein Volk, dass die haben 400 Jahre Sklaverei hinter sich, die haben keine Armee, die haben noch nie müssen in dem Sinn kämpfen. Die haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn ich die jetzt nehme und sie an dem Punkt in das Land hineinführe und sie sehen, sie müssen sofort in den Kampf ziehen, dann drehen die doch durch. Keine Sicherheit. Es steht nicht, Gott hätte es nicht können. Es steht, er hat sein, ich verstehe das so, er hat sein Volk nicht wollen überfordern. Er hat Rücksicht genommen auf sein Volk, führt sie einen anderen Weg, geht ihnen persönlich voran, das heisst, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht als eine Feuersäule. Also sie haben gesehen, Gott ist da. Permanent. Sie haben gesehen, wie er das Schilfmeer teilt, wie sie können durchlaufen und wie die ägyptischen Heerscharen versoffen sind. Und sie haben Wunder über Wunder gesehen und trotzdem quasi in jedem zweiten Kapitel vom 2. Mose, in dem Buch befinden wir uns gerade, sehen wir, die Israeliten beschweren sich dauernd. Eine Kostprobe ist, ich habe hier aus 2. Mose 16, hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Schon mal ein Statement. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Faszinierend, oder? Sie sind in Ägypten und sind versklavt. Und sie schreien zu Gott, dass er sie befreit. Und dann sind sie 5 Minuten aus dem Ägypten draußen. Merken, Moment mal, im Ecke von meinem Zimmer ist doch immer ein Fleischtopf gestanden, aber mein Zimmer ist nicht mehr da. Ich bin ja gar nicht mehr in Ägypten. Und sie wollen zurück. Sie wollen lieber zurück in die Sklaverei. Dann haben sie wenigstens Essen, Trinken, kein Krieg. Als dass sie Gott müssen vertrauen, dass er sie versorgt. Und er hat sie die ganze Zeit versorgt. Was ja auch spannend ist. Dann sind sie in dieser Wüste. Und das ist immer noch kurz nach dem Auszug. Das ist noch nicht in diesen 40 Jahren drin. Auf das kommen wir erst. Dann führt sie Gott zum Berg Sinai. Und dann begegnet er seinem Volk. Das heisst, er ist auf den Berg runtergekommen. So mit Rauch, Feuer und Posaunenschall. Das muss ein ziemliches Happening gewesen sein. Das ganze Volk hat seine Stimme gehört. Und sie haben gesagt, Mose, red du mit uns. Wenn Gott mit uns redet, drehen wir durch. Und trotzdem, Gott schließt einen Bund mit dem widerspenstigen Volk. Weil er sagt, das ist mein Volk, das habe ich mir selber angezüchtet. Es ist mein Volk. Ich liebe das Volk. Ich stehe zu meinem Volk. Ich bin ihren Gott, sie sind mein Volk. Schließt einen Bund mit seinem Volk. Und dann geht der Mose auf den Berg. Das ist dort, wo er nachher mit den Steintafeln, mit den 10 Geboten vom Berg oben runtergekommen ist. Und das geht 40 Tage. Und innerhalb von diesen 40 Tagen brechen die Israeliten schon das erste Mal den Bund. Das erste Gebot. Du sollst keinen Gott haben neben mir. Sie brechen es. Sie sagen dem Bruder von Mose, hey, der Mose ist da auf den Berg rauf, keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Vielleicht hat er ein wildes Tier gefressen, vielleicht hat er, keine Ahnung, ist er irgendwo in eine Felsspalte reingekommen, vielleicht ist er, was weiß ich, vom Raumschiff Enterprise aufgebeamt worden, irgendwas. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Wenn er nicht mehr da ist, ist Gott nicht mehr da. Das ist ein spannender Zusammenhang. Mach uns doch einen Gott aus Gold, dann können wir den vor uns hertragen und den ein bisschen anbeten. Sie bauen sich so eine Götterstatue. Sie brechen den Bund. In knapp einem Monat. Und Gott regt sich auf. Und dann gibt er in 2. Mose Kapitel 33 eine spannende Anweisung. Er sagt Moses, also los, jetzt machen wir es so. Das ist nicht so, wie es Gott gesagt hat, nehme ich an, das ist meine, so wie ich es interpretiere. Wir machen es so, geht Mose, Aaron, führt das Volk jetzt in das Land, das ich ihnen will geben. Ich schicke meinen Engel voraus, dass er die Finde von ihnen vertreibt. Das ist auch spannend, das war nachher auch nicht so, gewesen, wo sie ins Land gekommen sind. Aber ich, sagt Gott, ich selber komme nicht mit.
habe das Gefühl, dass da wie Gott sagt, ich brauche mal eine Pause. Ich würde mich grausam aufregen, wenn ich bei euch wäre und hätte das Bedürfnis, euch Watschen zu geben. Und wenn Gott einen Watschen gibt, dort wächst kein Gras mehr. Und der Moses sagt, ich gehe nicht ohne dich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Moses fühlt sich so ein bisschen als wie das Kindermeidli, oder, wo man mit einer Million Kind beauftragt, du passt jetzt auf die auf. Und er sagt, nein, wann kommst du mit, sonst gehe ich auch nicht. Und Gott sagt, das ist gut. In einer Bibelübersetzung, die ich habe, steht, dass Gott dem Moses sagt, würde es dich beruhigen, wenn ich mit euch ziehe. Ich finde das so herzig, wie Gott mit dem Mose redet. Würde es dich beruhigen, wenn ich dabei wäre? Und ich denke immer, ja, ich glaube schon. Der nächste Schritt ist, der Moses sendet 12 Kundschafter aus, um das Land anzuschauen. Und die gehen und kommen zurück und schwärmen zuerst mal den Leuten vor, hey, das Land, das ist das Beste, wo je hat, gibt es. Das ist genial, das ist super. Das ist absolut, dort wirklich, da fließt Milch und Honig. Und Cola und Fanta und was weiß ich was noch alles. Da fließt, da wachsen Hamburger an den Bäumen. Das Schaf verwandelt sich in Döner. Papp, so. Es gibt nur ein Problem. Dort wohnen Leute. Und die haben grosse, befestigte Städte. Und die sind stark, das sind starke Völker. Ein Volk, das besteht nur aus Riesen. Nur aus Basketballspielern. Wir sind uns so vorgekommen neben denen. Wir kriegen es nie hin, in das Land hineinzugehen. Wir gehen da drauf. Das sind die Kundschafter, die das Volk hätte sollen ermutigen, wie schön dass das Land ist. Und die erzählen das dem Volk. Und dann macht das Volk das oder? Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Das ist lang. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. So. Ernsthaft, jetzt machen jetzt Nägel mit Köpfen. Komm, wir wählen uns einen anderen. Gott hat uns den Mose geschickt, da hat sich Gott vertue. Das ist immer eine komische Idee, wenn man es besser weiß als Gott. Wir wählen uns selber einen und wir gehen zurück in die Sklaverei. Dort geht es uns besser. Dort fühlen wir uns sicherer als da, wo wir jetzt sind. Zwei Männer hat es gegeben, den Kaleb und den Josua. Der Kaleb war auch einer der Kundschafter. Die haben gesagt, hey, erzähl doch keinen Käse. Wir kommen in das Land, weil Gott hat es gesagt. Und dann steht, die zwei haben das gesagt und das Volk hat sie wollen steinigen. Weil sie nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt am Leben verzweifeln. Das ist ganz spannend, das merke ich auch selber. Oder? Wenn ich depressiv werde, dann habe ich gerne Leute um mich herum, die auch ein bisschen depressiv sind. Weil dann fühle ich mich nicht so depressiv, weil ich weiss, anderen geht es auch so. Ich habe das Gefühl, das Volk ist da voll in dem Strudel drin gewesen. Und dann reagiert Gott wieder. Ich lese, glaube ich, ein bisschen mehr vor, als ich heute drauf tun habe. Wie lange soll es mit dem Murren dieser bösen Versammlung von Israeliten noch weitergehen? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jahwe. Ich werde genau das mit euch machen, was ihr vor mir gesagt habt. In dieser Wüste werden eure Leichen zerfallen. Das betrifft alle wehrfähigen Männer, die 20 Jahre und älter sind. Und es geschieht, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals werdet ihr in das Land kommen, das ich euch mit Eid zugesichert habe. Ausgenommen sind nur Kaleb, Ben Jefunne und Josua Ben Nun. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden zur Beute werden, sie werde ich hinbringen. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Der C.S. Lewis, ist ein Schriftsteller, unter anderem hat er die Narnia-Bücher geschrieben, der hat mal gesagt, am Ende der Zeit wird es zwei Sorten Menschen geben. Die einen, die zu Gott gesagt haben, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen wird Gott sagen, dein Wille geschehe. Die einen, wo Gott gesagt hat, ich will dir nachfolgen, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die anderen, die das nicht gesagt haben, und dann wird Gott zu ihnen sagen, nicht aus Strafe, nicht weil er seinen Zorn muss ablassen, sondern weil Gott unsere Entscheidungen respektiert. Also, dein Wille geschehe. Du hast nicht wollen mit mir, du hast mir nicht wollen nachfolgen, du hast nicht wollen zurückkommen zu deinem Schöpfer. Ich zwinge dich auch nicht dazu. Im Neuen Testament sagt Jesus, zum Beispiel zu dieser Frau, die zu ihm kommt und sagt, meine Tochter ist besessen von einem Dämon, und kannst du sie nicht befreien. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und ich glaube, genau das macht Gott da mit Israel. Er sagt nicht, ich bestrafe euch mit 40 Jahren Wüstenwanderung. Sondern er sagt, schaut mal, euch geschehe nach eurem Glauben. Ihr habt auch noch, es ist interessant, das ist mir als erstes Mal aufgefallen, in Ägypten hat Gott 10 Mal quasi interveniert, oder die 10 Plagen, und dann hat der Pharao gesagt, also gut, mach. Und offensichtlich hat das Volk Israel 10 Mal gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten. Und dann sagt Gott, weißt du, also, sogar der Pharao war weniger störrisch als die Generation von meinem Volk. Er sagt nicht, ich bestrafe euch, sondern er sagt, ihr kommt das über, für was ihr Glauben habt bei mir. Ihr glaubt nicht, dass ich euch ins Land führe. Und egal wie viel Mal, dass ich euch beweise, dass ich es kann, ihr glaubt es nicht, dann zwinge ich euch nicht dazu. Aber er bricht sein Eid nicht. Er hat gesagt, ihr kommt in das Land. Und wenn ich es mit dieser Generation nicht schaffe, dann mache ich es mit euren Kindern. Ich glaube, Gott hat von Anfang an Israel nicht direkt in das Land geführt, weil er sie etwas hat wollen lehren in der Wüste. Er hat sie wollen lehren, was es heisst, wirklich frei zu sein in ihm. Ich glaube, Gott ist nicht immer so sehr daran interessiert, unser Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Ich glaube, er ist viel mehr daran interessiert, uns zu zeigen, was Freiheit ist. Er hat uns zur Freiheit befreit, steht in der Bibel. Er möchte uns zeigen, was es bedeutet, wenn wir wirklich frei sein können. Frei sein heisst, ich finde Sicherheit in Gottes Gegenwart. Und ich finde sie auch dann, wenn meine Umstände etwas anderes sagen. Nachfolge heisst, unser oberstes Ziel ist es und soll es immer mehr werden, dass wir dort sein wo Jesus ist. Dass wir Jesus nachher folgen wollen, zu ihm gehen, dort sein, wo er ist. Und wenn er uns aufruft, übers Wasser zu laufen, dann probieren wir es. Wenn er uns aufruft, in einem Sturm zu schlafen, der tödlich ist, dann machen wir es. Warum? Weil er da ist. Gott überfordert uns nicht, oder? Er hat ja auch das Volk Israel nicht wollen überfordern. Darum hat er den Weg gewählt, den er gewählt hat. Aber wir müssen lernen, uns bei ihm in Sicherheit zu fühlen. Und zwar mehr, als unsere Umstände uns zeigen. Und Sicherheit hat etwas zu tun mit Vertrautheit. Das Volk Israel war vertraut mit der Sklaverei. 400 Jahre. Also wahrscheinlich nicht ganz, aber lang. Und wo sie in der Wüste waren, frei, aber der Umstand war ihnen nicht vertraut, haben sie zurück wollen in die Sicherheit, in die Vertrautheit von der Sklaverei, von Ägypten. Weil Gott nachfolgen hat ihnen zu viel Angst gemacht. Und ich glaube, da sind wir bei der Frage, die ich an uns alle heute stellen würde. Wo fühlst du dich sicher in deinem Leben? Wo du aber irgendwie weißt, eigentlich möchte Gott, dass du einen Schritt aus dieser Sicherheit raus machst, damit du ihm kannst nachfolgen. Wo findest du Sicherheit in etwas, wo du weißt, aber eigentlich ist das nicht, ich glaube nicht, dass das Königreich Gottes ist, was ich da mache. Aber es fühlt sich sicher an. Ich habe meine Bachelorarbeit im Theologiestudium geschrieben zum Thema Jesus begegnet einem Homosexuellen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, okay gut, wie würde Jesus der LGBTQ++-Community begegnen und ihm gegenüberstellen, wie machen das die evangelikalen Gemeinden, also so Gemeinden, wie wir eine sind. Klar gibt es da auch grosse Unterschiede. Mir ist etwas ganz stark aufgefallen. Wir flüchten uns so gerne in die Sicherheit von sehr liebloser Dogmatik, von sehr lieblosem richtig und falsch denken. Über das bin ich die ganze Zeit gestolpert, in meinen Gesprächen, die ich geführt habe, in den Nachforschungen, Sachen, die ich gelesen habe zum Thema. Immer und immer und immer wieder flüchten wir uns gern in irgendwelche Lehrkonstrukte, wo wir abartig grausam sind, diesen Menschen gegenüber. Abartig lieblos. Wir sind nicht liebevoll. Wir interessieren uns nicht für sie. Ganz im Gegenteil. Und dann die grosse Frage, glaubt man wirklich, dass Jesus sie so behandelt? Es geht mir jetzt nicht um die Frage, ist es richtig oder falsch? Das ist sowieso eine Frage für einen anderen Tag. Mir geht es darum, wie begegnet man ihnen? Und dort habe ich gemerkt, ich glaube, dort hat die westliche evangelikale Christenheit massiv Aufholbedarf. Es fühlt sich sicher an, wenn man einfach ihnen gewisse Bibelverse an den Grind werfen und sagen, so sehen wir es und so ist es richtig. Die Bibel sagt, Gott sagt, ich sage, fertig. Aber baut das Königreich Gottes. Wir kämpfen nicht gegen die LGBTQ++ Community. Wenn schon, kämpfen wir um die LGBTQ++ Community. Um sie und nicht gegen sie. Und alles, was anders ist, ist verkehrt. Kannst du aber ein Beispiel aus deinem Leben nehmen? Haben wir wahrscheinlich alle. Wie viele Menschen kommen dir in den Sinn, mit denen solltest du schon lange mal ein klärendes Gespräch führen, weil irgendetwas nicht ganz richtig war und du machst es nicht? Weil sich sicherer anfühlt, als konfrontiert zu werden. Oder welche Charakterschwäche, die du hast, weißt du eigentlich schon lange, die sollte mal in göttliche Bearbeitung. Aber du unternimmst nichts, weil es bequemer ist. Welche Verletzung in deinem Herz will Gott schon lange heilen? Aber du lebst, du klebst richtig vielleicht an deiner Wut, an deiner Trauer, an deiner Angst, an deiner Opferhaltung. Weil du lieber mit dem Problem lebst, als final das nochmal anzuschauen, damit Gott dich dort in eine Freiheit hineinführen kann. Es gibt einen bekannten Bibelvers, der sagt, wir sind mehr als Überwinder. Und ich reiße ihn jetzt zwar ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber ich glaube, es stimmt trotzdem. Gell? Jesus hat ja bereits überwunden. Er sagt, ich habe diese Welt überwunden. Zu dieser Welt gehört alles, was uns verletzt hat. Gehört alles, wo wir uns schlecht fühlen und wo wir uns betrogen fühlen. Ich habe diese Welt überwunden, gehört all unsere Charakterschwächen. Gehört all die Sachen, die Gott an uns, in uns und um uns nicht so gemeint hat, wie es heute ist. Ich habe diese Welt überwunden, heisst nicht irgendwann eines fernen oder nahen Tages, wir wissen es nicht, komme ich wieder und dann ist alles okay. Ich habe diese Welt überwunden, ist ein persönlicher Zuspruch an dich und mich und an unsere Lebensumstände. Und wenn wir ihn immer mehr als Überwinder sind, gell, weil er überwunden hat, er ist die Lösung für das Problem, das wir in unserem Leben haben. Er ist sie. Ich weiß nicht, ob er sie immer hat, so im Sinne von, ich gebe sie jetzt und dann passt es. Aber er ist sie, seine Gegenwart, seine Nähe, Sicherheit bei ihm. Aber wir müssen zulassen. Wir müssen auch überwinden. Das nimmt uns Jesus nicht ab. Das Coole ist, in ihm, mit ihm an unserer Seite, haben wir die Garantie, dass wir siegreich aus dem Prozess werden rausgehen. Weil er hat ja bereits überwunden. Ich möchte mit einem Gedanken für unser Leben schliessen. Vielleicht nimmst du den mit. Wir sind ja so Sicherheitsfanatiker. Und gern Sicherheit ist voll klar, ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Ich habe auch gern Sicherheit. Ich habe sehr gern Sicherheit. Aber ist es nicht so, dass Unsicherheit oder Herausforderung der Nährboden ist, für das, dass wir wachsen können. An etwas oder in etwas. Wachstum entspringt doch auf dem Boden von einer gewissen Unsicherheit. Gott wird uns alle lehren, dass wir in seiner Gegenwart Sicherheit finden. Oder so wie wenn ich so Sachen sehe, kommt mir immer der Paulus in den Sinn, der sagt, ich bin gefangen, ich liege in Ketten, ich werde geschlagen, misshandelt, man redet schlecht über mich. Aber weißt du was, ich habe Freude. Das war kein Masochist. Der hat nicht einfach Freude gehabt, dass man ihn irgendwo gefangen hält und alles eigentlich mit ihm macht. Ich glaube, der Paulus hat einfach immer gewusst, Gott ist da. Ja, meine Umstände geben mir gar keine Sicherheit. Ich könnte morgen tot sein. Aber weißt du was? Gott ist da. Gott ist da. Und ich glaube, wir wollen Menschen werden, die die Verheißung wahrnehmen können. Du wirst sehen, wie der Himmel offen ist über dir. Ich glaube, dann werden wir Menschen werden, die Schritt für Schritt lernen, unsere Sicherheit in Gott zu finden. Die Band darf schon mal aufkommen. Unsere Sicherheit in Gott zu finden. Aber das heisst, dass wir unsere Sicherheit zuerst mal verlassen müssen. Zuerst mal einen Schritt raus machen. Es ist einfach, sich sicher zu fühlen, wenn man immer dort bleibt, wo man sowieso schon war. Das ist sehr einfach. Es ist einfach, wenn man nie, vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem Petrus, der übers Wasser läuft, wenn man nie ein Schiff verlässt. Aber der Petrus hat es gemacht. Warum? Jesus hat gesagt, mach. Und er ist übers Wasser gelaufen. Und weißt du was? Er ist abgesoffen. Er ist nicht erfolgreich bei Jesus angekommen. Er hat die Wellen angeschaut und nicht mehr Jesus und er ist abgesoffen. Jesus ist da gewesen und hat ihn gehalten. Das passiert. Also mal absaufen ist meiner Meinung nach völlig normal. Aber durch all das, wie der Petrus sich herausfordern lassen hat, ist er zum Leiter geworden von der Gemeinde Jesu nachher in Jerusalem. Und bis auf den heutigen Tag haben ja unsere katholischen Brüder und Schwestern gesagt, unseren Papst, wir sind nicht über das Papsttum reden, aber unseren Papst, der geht zurück auf den einen Leiter, auf genau den Petrus. So ein Fischerbub aus der Nähe von Jerusalem. Kein Gelehrter. Ich weiß nicht, ob er besonders schlau war. Aber einer, der seine Sicherheiten immer wieder verloren hat, um bei Jesus selber Sicherheit zu finden. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich an den Stellen, wo du weißt, dass es dran ist, von Gott in die Unsicherheit hineinrufen. Lass dich eben auf das Wasser rausrufen. Wir singen jetzt ein ganzes Lied Oceans. Das ist absolut programmatisch gewählt, das gebe ich zu. Aber lassen wir uns von Gott wirklich aufs Wasser rausführen. Gott löst nicht immer alle Probleme für dich. Und ich behaupte, er macht das nicht, weil es ganz viele Probleme gibt, die er durch dich und mit dir will lösen. Und damit das kann passieren, müssen wir zuerst mal einen Schritt auf ihn zu machen und sagen, gut, ich stehe zwar jetzt gerade auf dem Wasser, aber ich gehe mutig übers Wasser. Und ich weiß, wenn ich absaufe, Gott, du bist da. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass ich dort hinkomme, wo du mich möchtest haben. Und dass ich siegreich werde sein, mehr als Überwinder.